Ja, kann ich an das Lied anknüpfen? Hab keine Angst, ich liebe dich. Ich bin nochmal bei Paulus, der den Philippern einen Brief geschrieben hat, der uns die letzten Wochen begleitet hat. In manchem Gottesdienst jedenfalls kam er zur Sprache. Und auch heute soll noch einmal der Philipperbrief, das letzte Kapitel, zur Sprache kommen. Paulus gefangen in Ketten. Und ich denke, das ist so eine Situation, ja, der Einsamkeit verlassen und dann eben das ganz neu zu hören. Gott denkt an mich. Ich liebe dich. Und das Thema heute ist neu ermutigt. Paulus wurde neu ermutigt durch das, was die Gemeinde in Philippi für ihn getan hat. War eigentlich der Anlass dafür, dass er überhaupt diesen Brief an die Philipper, an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Die hatten ihm nämlich was zukommen lassen. Ein Geldbetrag ganz offensichtlich, und das hat ihm ganz neuen Mut gemacht, dass da jemand an ihn gedacht hat. Und ich lese uns jetzt noch einmal einen Abschnitt aus diesem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 10 bis 20, lasse zwischendrin ein paar Verse weg, aber das Wesentliche fasse ich hier zusammen. Paulus schreibt: Es war für mich eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder einmal zum Aufblühen kam. Ihr wolltet ja schon die ganze Zeit etwas für mich tun, aber es ergab sich keine Gelegenheit. Ich sage das nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden und ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Aber es war freundlich von euch, dass ihr an meiner Notlage Anteil genommen und mir geholfen habt. Denkt nicht, dass es mir auf euer Geld ankommt. Mir liegt daran, dass sich euer eigenes Guthaben vermehrt. Ich meine, dass euer Glaube einen Ertrag bringt, der euch bei Gott gutgeschrieben wird. Ich bestätige, dass ich durch Epaphroditus den ganzen Betrag erhalten habe. Es ist mehr als genug. Ich habe nun wirklich alles, was ich brauche. Diese Gabe ist wie ein Opfer, dessen Duft zu Gott aufsteigt und an dem er seine Freude hat. Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Gott, unser Vater, sei gepriesen für immer und ewig. Amen. Ja, ich möchte das in drei Punkten entfalten. Der erste Punkt unter der Überschrift: Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich war, Paulus schreibt, Vers 10, es war für mich eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder einmal zum Aufblühen kam. Ich kann mir vorstellen, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, auch im Blick zurück auf dieses Jahr, festzustellen, ich bin vergessen worden. Ich bin vergessen worden. Der oder die hat sich nicht bei mir gemeldet. Ich habe so damit gerechnet, dass sich der oder die mal bei mir melden würde. Die Frage oft: Stehe ich bei dem anderen noch im Adressbuch drin? Auch heutzutage in diesem elektronischen Adressbuch, oder bin ich darin gelöscht worden? Ich meine, man darf sich auch selber fragen, habe ich jemanden vergessen? Das wäre ja schlimm, oder? Kommen von Weihnachten her, stellt sich das vor, man hätte jemanden vergessen, der es eigentlich wert gewesen wäre, zumindest mit ein paar Zeilen bedacht zu werden, wenn nicht sogar mit einem Geschenk bedacht zu werden. Andersrum, wie schön ist das, oder? Wie schön ist das, von jemandem zu hören, von jemandem zu lesen oder von jemandem beschenkt oder gar besucht zu werden. Vielleicht sogar von jemandem zu hören, von dem man eben gar nicht gerechnet hat, dass er sich noch einmal hören lässt. So ähnlich ist es ja wohl auch Paulus gegangen. Er ist begeistert, er freut sich. Die Philipper, die Gemeinde dort, hat ihn nicht vergessen. Ja, er kann sogar sagen: Ich weiß, ihr habt die ganze Zeit an mich gedacht Und jetzt hattet ihr mal wieder Gelegenheit, für mich zu sorgen. Ich war, wie ist es uns gegangen im letzten Jahr? Haben wir Leute vergessen oder würden wir sagen, wir sind vergessen gegangen? Ich fürchte manchmal darum auch in der Gemeinde, dass jemand vergessen gegangen ist, übersehen worden ist. So am Ende eines Jahres, da schaut man ja vielleicht nochmal und schaut, wer war denn so da oder wer, wem bist du begegnet in diesem Jahr und ja, wen hättest du vielleicht auch nochmal anrufen sollen, besuchen sollen. Ich denke, selbst in unseren Gottesdiensten, selbst heute hier, mag es sein, dass einer übersehen wird. Und ich fürchte sogar, dass Leute des Öfteren in unsere Gottesdienste übers Jahr gekommen sind und trotzdem den Eindruck haben, mich hat niemand wahrgenommen. Vielleicht hat jemand mir die Hand geschüttelt, aber wirklich wahrgenommen, wirklich an mich gedacht, mich beachtet, ist leider nicht passiert. Und ich fürchte ja, dass Gottesdienste auch nicht unbedingt der Ort sind, wo man eben nicht übersehen werden kann. Ich fürchte, auch in einem Gottesdienst wie diesen kann man immer noch übersehen werden. Besser ist es da schon um die Hauskreise bestellt. Ich sage das immer wieder, weil die Hauskreise sind für uns in unserer Gemeinde doch, das ist da, wo wir uns begegnen. Da, wo wir eben voneinander hören und wissen und wo es eben auch nicht gut vorkommen kann, dass jemand in Vergessenheit gerät. Das fällt auf, bis 12 oder 15 oder so, da lässt sich noch zählen. Und wenn dann einer fehlt oder über mehrere Male fehlt, dann machen sich alle anderen doch große Gedanken und Sorgen. Man hat längst dann schon mal angerufen. Vielleicht auch das als Einladung gesagt, am Ende des Jahres einmal zu schauen, wie kann ich denn in einen Hauskreis oder Teil eines Hauskreises werden. Ich sage es zum wiederholten Male, aber Paulus hat sich auch nie geschämt, Dinge zu wiederholen. Unser Glaubenskurs Tor zur Bibel, der im Januar beginnt, der endet dann im März und dann im Anschluss darf gerne aus diesem Glaubenskurs heraus ein neuer Hauskreis entstehen, in dem dann all die Leute, die dort im Glaubenskurs in Gespräch miteinander gekommen sind, sich auch weiterhin treffen werden. Damit das eben nicht passiert, aus den Augen, aus dem Sinn. Der zweite Punkt aus diesem Text hier, Vers 11, Paulus schreibt, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Im Griechischen steht da das Wort autark, autarkes, hat es gelernt, autark zu leben. Also ganz unabhängig zu sein. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das zu lernen. Aber wir müssen genau hinschauen, was damit gemeint ist. Ist denn damit das gemeint, was mir oft auch wieder bei Besuchen begegnet ist, auch im vergangenen Jahr, dass Leute gesagt haben, in der Tat, ich habe es gelernt, autark zu sein. Ich kann ganz gut ohne Gemeinde leben. Ich brauche eigentlich die Gemeinde nicht, lieber Herr Pfarrer. Ist das wirklich damit gemeint? Ich glaube, das wäre ein großes Missverständnis. Paulus hat an vielen Stellen im Philipperbrief ganz besonders immer wieder davon gesprochen, wie sehr er sich nach der Gemeinde sehnt. Philipper 1, Vers 8 zum Beispiel, da schreibt er, er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Autark leben heißt bei Paulus auf keinen Fall, er möchte ohne Gemeinde leben. Da wäre er nun wirklich missverstanden. Die Bibel geht davon immer aus, dass die Liebe, die unser Herz erfüllt, die Liebe auch ist für den anderen. Paulus sehnt sich nach der Gemeinschaft mit den anderen. Liebe kann ja nur auch in Bezug auf den anderen gelebt werden. Was Paulus meint, wenn er sagt, ich habe es gelernt, autark zu leben, dann meint er, ich bin nicht länger abhängig von den äußeren Umständen. Ich habe mich frei gemacht von den äußeren Umständen. Ich kann viel haben, ich kann wenig haben. Ich kann krank sein, ich kann gesund sein. Das ist nicht entscheidend für mein Christsein. Ich habe gelernt, mein Christsein zu leben, unabhängig davon, wie es mir geht. Das wäre einmal eine Frage an uns alle, wovon eigentlich unser Christsein abhängig ist. Gibt es da Faktoren, die unser Christsein bestimmen? Nur wenn es mir gut geht, dann bin ich auch Christ, und wenn es mir schlecht geht, dann bin ich es nicht. Oder wenn ich in der Stimmung bin, dann bin ich es, und wenn ich nicht in der Stimmung bin, dann bin ich es nicht. Oder hängt das davon ab, wie mir andere begegnen, auch in der Gemeinde begegnen, als ich sage, ja, dann bin ich dabei, dann macht mir Christsein Freude. Und wenn mich keiner beachtet, dann bin ich eben auch nicht mehr dabei. Paulus kann sagen, ich habe es gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen. Eben nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Haben wir es gelernt, auch als Christen im Wohlstand zu leben? Vielleicht ist das für uns gerade die größte Herausforderung. Für Paulus, da sagen wir, gut, da war die Herausforderung natürlich auch Christsein in Notlagen, Christsein im Hungern, Christsein im Mangelleiden. Aber das ist ja nicht wirklich unsere Situation. Unsere Situation ist ja eher die, die Paulus auch kennt. Wohlstand, Sattsein, Überfluss. Wie lebt man eigentlich als Christ in einer Wohlstandsgesellschaft? Wie lebe ich als Christ, wenn ich auf ein gutes Jahr zurückblicke? Ein Hinweis wäre wohl den wir ja auch hier im Philipperbrief finden. Die Philipper, die haben es gelernt, mit dem, was sie haben, den Paulus zu unterstützen, zu teilen. Das war ja die Praxis, zumindest im Alten Testament, von der wir immer wieder hören, die Praxis des Zehnten, 10% meines Einkommens, meiner Ernte, denen zu geben, die für den Herrn Dienst tun. Und die Philipper haben das gelernt und waren bereit, abzugeben und Paulus zu unterstützen. Ich denke, das könnte ein Hinweis sein, wie es gehen kann, im Wohlstand als Christ zu leben. Vielleicht ist der Zehnte nicht alles, vielleicht ist der Zehnte ein Anfang. Vielleicht auch in unserer Gemeinde. Ich kenne nicht unsere Konten, ich weiß nicht, wie das Jahr wirtschaftlich gesehen für uns ausgesehen hat. Wie auch immer. Der Zehnte, 10%, der fragt nicht nach viel oder wenig auf meinem Konto, der fragt eben nach diesem Anteil. Es wäre, wie gesagt, ein Anfang. Und komme ich schon zum dritten Punkt. Glaube mit Auge für den anderen. Das ist ja interessant, dass Paulus sagen kann, mir kommt es nicht darauf an, dass ihr mich jetzt unterstützt habt mit eurem Geld. Denkt nicht, dass es mir auf euer Geld ankommt. Man fährt da fort, mir liegt daran, dass sich euer eigenes Guthaben vermehrt. Das ist ja eine spannende Sache, oder? Dass er sagen kann, ja, das, was wir in Gott investieren, das wird sich vermehren. Glaube trägt Früchte, hat Jesus schon gesagt. In Lukas 6, 44 können wir das nachlesen. An den Früchten ist zu erkennen, was jeder Baum wert ist. Von Disteln kann man ja auch keine Feigen pflücken und von Dornengestrüpp keine Weintrauben ernten. An den Früchten ist zu erkennen, was jeder Baum wert ist. Und das war Paulus seine ganz große Sorge, dass er sagte, jawohl, ich habe den Glaube bei euch geweckt, dort in Philippi. Aber nun trägt er auch Früchte, euer Glaube. Ist da etwas abzulesen, dass dieser Glaube auch, ja, sichtbar wird? Und der Glaube wird sichtbar da, wo er auch nicht nur sich sieht, sondern eben den anderen sieht, ein Auge für den anderen hat. Da gibt es ja bei Jesus diese 5000 Menschen oder 5000 Männer, die ihm zugehört haben und die dann Hunger hatten. Und dann hat Jesus seine Jünger auf die Probe gestellt, quasi, und hat gesagt, ihr Jünger, gebt doch ihr ihnen zu essen. Was haben die Jünger gesagt? Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst losgehen und für dieses ganze Volk zu essen kaufen. Jesus hat das seinen Jüngern zugetraut. Ihr Glaube, der sollte sich jetzt auch zeigen. Und noch war der Glaube der Jünger noch nicht so weit. Sie haben nur auf das geschaut, was sie haben, und haben gesagt, halt mal, Jesus, wir haben doch nur 5 Brote und 2 Fische. 2 Fische muss es heißen. Und wie können wir dafür die 5000 sorgen? Glaube soll sich bewähren. Und dann lernen die Jünger, was es heißt zu glauben. Sie lernen nämlich, das, was ich Gott gebe, was ich Gott überlasse, das kann er multiplizieren. Und am Ende sind es 12 Körbe, die eingesammelt werden. 12 Körbe voll mit Brot. Und wir dürfen einfach das wissen. Das, was wir haben, das dürfen wir an Gott weitergeben. Meine Zeit kann ich weitergeben. Ich kann mein Haus öffnen, an Gott mein Haus zur Verfügung stellen. Ich kann mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Ich kann auch mein Geld ihm zur Verfügung stellen. Und darüber hat sich Paulus so sehr gefreut, dass die Philipper bereit waren, von ihrem Geld Gott zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Geld Paulus zu unterstützen. Das hat Paulus neu ermutigt, dass er gesehen hat, die Philipper haben nicht nur das Auge für sich, sondern das Auge für den anderen. So funktionierte der Glaube. Funktioniert der Glaube der Philipper und so funktioniert der Glaube auch für uns. In Malachi 3, Vers 10, da heißt es, bringt den 10. Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich da nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Malachi 3, Vers 10 spricht von den Dividenden, die wir haben. Und der Glaube, der soll ja diese Dividenden austragen. Und er wird das tun, wenn wir den Blick eben auf den anderen haben. Gott möchte uns am Ende des Jahres ganz neu ermutigen. Er möchte, dass wir ja alle im Blick haben. Er möchte, dass wir uns ganz von ihm abhängig wissen. Und er möchte, dass wir aus dieser Abhängigkeit heraus auch dann den Blick frei haben für den anderen. Und ich wünsche uns das, dass wir das wagen mit ihm, neu wagen, unseren Glauben so einzusetzen, wie es die Philipper getan haben. Und dass wir es dann erleben dürfen, so wie es die Philipper auch erlebt haben. Da, wo ich bereit bin zu geben, da vermehrt Gott und schenkt mir mehr, als ich eingesetzt habe. Amen.